Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Im Sommer dieses schrägen Jahres erschien die zweite Auflage von Dominik Rüsingers Buch Die digitale Kommunikationsstrategie. Dominik ist jedoch nicht nur Buchautor, sondern auch in vielen Feldern der Kommunikationsarbeit unterwegs. Ein charmanter Gesprächspartner noch dazu und auch mit Landau Media immer wieder in Projekten dabei. Im Gespräch soll es gleich um die verschwimmenden Grenzen zwischen PR und Marketing gehen. Wir erklären kurz, warum E-Mails bald eine Art Relikt einer Boomer-Generation sein könnten. Und wie man womöglich mit dem aufkommenden Robojournalismus umgehen kann. Das alles und noch viel mehr können Sie hören, wenn Sie dranbleiben. Ton ab. Dominik, du bist unter anderem Buchautor. Zuletzt ist meines Wissens erschienen die digitale Kommunikationsstrategie. Wollen wir da direkt mal einsteigen? Was kriegen denn die Leserinnen und Leser von dir geboten?
Also dieses Buch, was ich jetzt herausgegeben habe, habe ich von vornherein konzipiert als eine Art Praxisleitfaden. Vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Wenn ich nicht schreibe, dann sehe ich meinen Job, Wissen zu vermitteln. Und es kann sein, in Form von Workshops kann es sein, es können Coachings sein und so weiter. Was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, und ich mache diesen Job nun mal jetzt auch schon im ganzen Digitalbereich, sicher seit 15, 20 Jahren, ist, dass viele es fehlt, wirklich einen Leitfaden zu bekommen, der ihnen hilft, für sich selbst, für die eigene Organisation, für das eigene Unternehmen so eine Strategie zu entwickeln. Also es ist ganz, ganz viel. Also viele wissen genau, wie das eine Tool funktioniert, wie beispielsweise wie eine Plattform funktioniert. Da sind sie ganz, ganz tief drin. Aber in dem Moment, wenn du sagst, wie gehst du dann eigentlich da schrittweise vor, ist die große Fragezeichen. Live-Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Workshop gemacht. Und das ging wirklich gerade um digitale Kommunikation 4 Tage lang. Die Hälfte der Zeit war über Plattformen, da waren alle total fit und dann bin ich in die Strategie reingegangen und dann waren ganz große Fragezeichen da. Ne? Warum? Weil natürlich auch viele nicht damit täglich zu tun haben. Also war mein Ansatz in diesem Buch zu sagen, und das ist der erste Teil des Buches, zu sagen, welche Voraussetzungen, was verändert sich eigentlich gerade, dass wir überhaupt von digitaler Kommunikation sprechen? Also was hat sich da eigentlich getan auch in den letzten Jahren? Und da tut sich leider, und das sage ich auch als Buchautor mit Betonung auf leider, täglich etwas Neues, weil so muss es immer wieder neu aktualisieren. Und im zweiten Teil des Buches habe ich gesagt, okay, das ist wirklich ein Rezept mit einer Art Menü, wo jeder Schritt für Schritt ganzen Aufgaben durchgehen kann, die einzelnen Herausforderungen, die so eine Strategie ausmachen. Das heißt, zusammengefasst, ich leite die Leser, die Leserin einfach schrittweise durch den Prozess einer Strategie, dass sie wirklich sagen kann, ich lege mir hier das Buch hin und jetzt habe ich meine eigene Strategie und jetzt hake ich so ein bisschen ab. Darum ist es auch nicht so ein Buch, wo man sagt, das lese ich mir jetzt sofort komplett durch, sondern es ist eigentlich eher so ein Arbeitsbuch, sehe ich das einfach sehr stark. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke von diesem Buch und von der Konzeption dieses Buches.
Und jetzt hast du schon ein bisschen für mich vorweggegriffen. Was hat sich denn aus deiner Perspektive tatsächlich durch das Wort digital wirklich geändert in der Kommunikationsarbeit?
Also ich glaube, die Kommunikationsbranche steht und stand und steht noch immer überhaupt vor einer der größten Herausforderungen. Und wir sind mittendrin in diesem ganzen Digitalisierungsprozess. Für uns Kommunikationsleute heißt es erstmal, es ist alles brutal viel schneller geworden. Ne? Wenn ich mal bedenke, kann man ganz einfachen Sachen erstmal sich bedenken, wenn man sagt, zum Beispiel früher eine Reaktion auf etwas. Kann mich noch ganz früh erinnern, da habe ich Leserbriefe geschrieben oder Leserbriefe auf Medienseite beantwortet, als ich noch als Journalist gearbeitet habe. Dann war der zweite Schritt, da hat man ein paar Tage später das Ding beantwortet. Dann kam irgendeine E-Mail auf, da hat man gesagt, okay, Daumenwert, innerhalb von 24 Stunden soll die E-Mail beantwortet sein. Jetzt sprechen wir über Twitter, über Facebook, über WhatsApp, über TikTok, egal, wo du plötzlich die Reaktionszeit hast, wo du nicht mehr von einem Tag, sondern vielleicht von einer Stunde sprichst. Das ist einerseits ist diese riesengroße Schnelligkeit, die sich durch das Thema Digitalisierung verändert hat. Zweite große Punkt ist natürlich auch diese extrem starke Vernetzung, die heute da ist und die man als Kommunikationsmensch wirklich auch nutzen kann. Und ich kann da immer wieder so ein, einfach ein super spannendes Video von dem Professor Peter Kruse empfehlen, der mal innerhalb von 3 Minuten vor dem Bundestag mal erklärt hat, was überhaupt erstmal Internet bedeutet, ne, und welche Herausforderung es ist. Und er spricht auch von dieser extrem starken Vernetzung der Menschen, die da stattfinden. Das merken wir beispielsweise, wenn wir irgendwie etwas bewerten wollen, oder dann finden wir wahnsinnig viele andere, die es auch bewerten. Oder wenn wir ein Thema setzen, merken wir plötzlich, wie stark wir uns auch mit anderen auseinandersetzen können. Also auch da merkt man so eine sehr, sehr starke Vernetzung. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, ja, durch Digitalisierung, ja, das ist auch so eine Herausforderung. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wir die analogen Medien oder die bisherigen Medien jetzt irgendwie vernachlässigen können. Also das ist ja auch nicht so eine Ablösung, dass das eine das andere ablöst, sondern die Herausforderung ist heute, wie vernetze ich klassisch traditionelle Medien mit digitalen Medien? Und das ist so die nächste ganz, ganz große Herausforderung. Und da sehe ich halt eines, und das ist so immer wieder eines der Kritikpunkte, die ich auch im Buch immer wieder beschreibe, ist, wenn man anfängt, diese Sachen als Gegensätze darzustellen, auf der einen Seite die analogen und auf der anderen Seite die digitalen, dann gehen wir in die falsche Richtung. Weil dann schaffen wir Blasen für jede Einzelgruppe, ne?
Was mich persönlich immer wieder so umtreibt, es kommt mir oft so vor, dass die Themen Marketing, also gerade digitales Marketing, hau mal so ein paar Stichworte rein, Content Marketing, Suchmaschinen Marketing, Social Media Marketing, Lead Generierung. Das sind so Buzzwords, die aber, glaube ich, auch immer dichter in den klassischen Kommunikationsbereich reinreichen. Lieg ich da richtig oder siehst du das ganz anders?
Überhaupt nicht. Ich habe mal PR gelernt und ich weiß nur, eines der ersten Sitzung, die man damals gemacht hat, und die wird man heute in der Grundausbildung PR wahrscheinlich immer noch drin haben, ist die ganz klare Trennung zwischen PR und Marketing, zwischen Kommunikation und Marketing. Also das eine ist dann langfristig gedacht und eher imagefördernd, das andere eher verkaufsorientiert, kurzfristig gedacht. Diese Trennung, die kannst du im digitalen Bereich ziemlich vergessen. Ich glaube, die beiden Bereiche verschmilzen sehr, sehr stark miteinander. Wenn ich heute zum Beispiel mir überlege, was für Kanäle gibt. Wenn ich jetzt eine Facebook-Seite aufbaue, ist es jetzt Marketing oder ist es jetzt PR? Das kann beides irgendwie sein. Und eine Facebook-Gruppe dazu, keine Ahnung, kann auch beides sein. Wenn ich jetzt ein E-Mail-Newsletter aufbaue, ist es jetzt Marketing oder ist es PR oder Kommunikation oder beides oder alles oder eine Mischung oder kommt drauf an. Also das heißt, diese klare Trennung ist immer schwieriger vorzunehmen. Und darum merke ich auch zum Beispiel auch immer stärker, dass ich, wenn ich jetzt auch in Unternehmen sitze oder auch selbst mit Agenturen zusammenarbeite, dass auch immer stärker auch da, also mein Ansprechpartner ist immer stärker auch ein Mix aus Kommunikationsleuten und Marketingleuten. Also es kann beides sein. Das heißt, so diese Trennung, die wir eigentlich sonst haben, und das spiegelt sich wirklich eben auch genau in diesen Begriffen, die du gerade erwähnt hast. Also Content Marketing. Ich meine, Content Marketing wird, wenn ich die viele Leute mir angucke, die Content Marketing heute machen und lehren, drüber schreiben, dann sind es Menschen, die im Tiefen erstmal PR-Leute sind. Also auf jeden Fall aus der PR-Branche kommen, ne? Und sprechen heute von Content-Marketing. Ich weiß, Social-Media-Marketing, früher habe ich mal ein Interview gehört, die gesagt haben damals, Social-Media-Marketing ist ein Unwort. Naja, aber wenn ich heute mir soziale Medien angucke und eine Sichtbarkeit erreichen möchte auf Plattformen wie Facebook und Instagram, dann brauche ich plötzlich einen fetten Media-Etat, um überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen. Das heißt, auch da kann ich nicht mehr sagen, ich mache das nur noch in den einen Bereich. Also ich glaube, gerade diese immer stärkere Vernetzung, aber bitte nicht als Gegensätze, sondern wirklich als eng umschlungene Partner auch von Marketing und Kommunikation ist notwendig. Darum bin ich absolut bei dir, dass diese Verschmelzung, dass diese Nähe der Disziplinen da immer mehr an sich ranrückt.
Wenn wir jetzt so über Techniken nachdenken, hast du das Gefühl, da musste sich viel verändern? Also ich denke mal ja, früher gab es das, ich muss jetzt eine längere Story schreiben für Print. Ich muss irgendwie eine 1 Minute 30 Version kreieren können, die irgendwie im Radio untergebracht wird. Ich muss fürs Fernsehen vielleicht ein paar schöne Bilder kreieren. Hat sich da für dich etwas verändert?
Ja, es hat sich was verändert. Und zwar erstmal der Grundgedanke ist das Gleiche geblieben. Also wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, egal ob es jetzt im Printbereich oder im Online-Bereich ist, oder wenn ich da mal gerade auf den Print-Thema in den Online-Bereich übertrage, dann ist erstmal der Aufbau von dem Beitrag ist sehr ähnlich. ich brauche einen spannenden Einstieg, ich brauche eine gute Headline, ich brauche gute Zwischenüberschriften und so weiter. Ich habe aber eine große Veränderung, und zwar, dass wir Nutzerinnen und Nutzer, und das ist jetzt auch ein riesengroßes Generationsthema, immer unterschiedliche Inhalte wahrnehmen. Ich habe gestern jetzt mit erstmal mit einer Bekannten von mir gesprochen, die ist Mitte 20 und erzählt von ihrer 15-jährigen Schwester, die wusste nicht mal, wie eine E-Mail funktioniert, wie man ein Attachment an E-Mail anhängt. Und die wusste auch nie, die sagte, die würde niemals auf eine Microsite gehen. Sag ich, ja, wie kommuniziert die? Sagte, ja, nur alles, was kurz ist. Das heißt, ihre Hauptinformationskanäle ist Instagram und ist YouTube. Und anders nix. Also als Informationskanal. Also wir sprechen nicht von Dialog, sondern Informationskanal. So, und diesen veränderten Wahrnehmungen, auch gerade wenn ich auch mit jüngeren Generationen spreche, muss ich mich wahnsinnig anpassen. Und damit kommen wir in eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich nenne es immer gerne so eine Blasenwelt. Wir haben eine ältere Generation, wo es eigentlich keine große Veränderung gibt, um auf deine Frage zurückzukommen. Also gerade in der Sprache, weil die es gewöhnt sind seit 20, 30 Jahren, wie die Ansprache erfolgt. Und jetzt kommen Generationen, wo es immer schneller geht. Also wenn ich gerade die Entwicklung sehe, dass zum Beispiel Texte immer kürzer sein müssen, dass man ganz klar auch nachweisen kann, auch in den sozialen Medien, umso kürzer ein Text, umso höhere Sichtbarkeit, umso höhere Interaktion, dann merkt man einfach eine, das soll jetzt nicht negativ klingen, eine Art von Faulheit in der Wahrnehmung. Das stellt wahnsinnige Herausforderungen, denn das heißt übersetzt, du schreibst einen Text oder hast eine Aussage oder hast ein Video und musst innerhalb von wenigen Sekunden musst du mit deiner Information trumpfen im Kopf der Rezipientin, des Rezipienten trumpfen, ansonsten wirst du nicht wahrgenommen. Und das angesichts dieser Riesenzahl von Medien, die sich jeden Tag vervielfältigen. Ne? Also ich meine, diese endlos vielen, egal ob traditionellen oder auch online oder sozialen Medienkanäle, die jeden Tag wird ja noch mehr in den Äther rausgeschossen, egal in welcher Kommunikationsform. Ja, das ist schon die Schwierigkeit, da überhaupt noch eine Sichtbarkeit zu bekommen und da überhaupt noch eine wahrgenommen zu werden. Und dieser Kampf um Wahrnehmung, und das ist das vielleicht Vergleich zu früher, ist heute deutlich, deutlich, deutlich stärker geworden als früher.
Du hast jetzt auf der einen Seite schon die Sichtbarkeit angesprochen, also oder auch, wie du es ja sagtest, den Kampf um die Sichtbarkeit. Auf der anderen Seite geht es ja auch um die Reaktion. Wir haben ja schon festgestellt, du hattest schon gesagt, man muss innerhalb von kürzester Zeit reagieren. Wie stehst du denn dann zu diesem Konzept eines Newsrooms? Ist das dann vielleicht ein adäquates Tool oder eine adäquate Arbeitsweise, um ja zum einen die Übersicht zu behalten und zum anderen auch adäquat und schnell reagieren zu können?
Also ich glaube, wenn ich ein mittleres oder größeres Unternehmen bin, dann komme ich an einem Newsroom heute gar nicht mehr vorbei. Weil irgendwo habe ich eine Zentrale, wo ich auf der einen Seite dann inhaltliche verantwortlich habe und kanalverantwortlich habe. Wenn ich sehe, wie schnell sich auch Algorithmen, überhaupt Funktionsweisen und damit auch unser Verhalten, ne, in den einzelnen Kanälen verändern. Also wenn ich bedenke, so denk mal an das ganze Thema, wie Stories hochkommen und jetzt heißen sie plötzlich bei Instagram Reels und wie plötzlich die Macht von Messenger-Diensten hochgegangen ist, wo sich jeder überlegt hat, kann ich irgendeinen Messenger-Newsletter entwickeln? Also es heißt, dadurch, dass sich diese ganzen Kanäle so wahnsinnig stark verändern, brauche ich Spezialisten, diese sogenannten auch den Newsroom-Gedanken als Kanalverantwortliche sind. Und auf der anderen Seite brauche ich natürlich Leute, die sich immer tiefer in die Inhalte einarbeiten. Und diese Aufbereitung dann, damit es auch halbwegs noch bezahlbar bleibt, ne, zu sagen, ich schaffe hier Inhalte. Und dann ist es die Aufgabe, die an die jeweiligen Kanäle, in die jeweilige Sprache, an die jeweilige Zielgruppe genau anzupassen. Das ist nicht viel anders, wie man es vielleicht früher gemacht hat in einem großen Medienhaus. Nur das ist ein Job, der immer stärker heute auch in den Unternehmen geführt wird und auch durchgeführt werden muss. Denn nur so wirst du es auch schaffen, künftig auch überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Und darum, also ich bin ein sehr großer Freund von Newsroom und gibt's auch einiges auch an spannenden Literatur zu dem ganzen Thema. Und ich habe mich auch da so ein bisschen reingedacht und ich erlebe immer mehr Unternehmen, die damit spielen, sowas zu installieren. Nur die wichtige Voraussetzung ist, wenn du zu klein bist, dann bringt es nichts mehr. Ne? Also ich meine, als ein Unternehmen mit 6 Leuten irgendwie noch zu überlegen, wir bauen ein Newsroom, ist ein bisschen überflüssig. Aber ansonsten bei größeren bin ich ein sehr großer Freund, allein um diese Inhalte zu fokussieren und dann gezielt an die Zielgruppen genau auszuspielen.
Nun bin ich viel auch selber noch im Publishing-Bereich unterwegs und was mich zum Beispiel oder was ich sehr verfolgenswert finde aktuell, ist das Thema automatisierter Journalismus. Also in den USA kennt man das schon im Sportbereich, weil viele Sportarten oder viele Sportfans dort sehr statistikorientiert sind. Das heißt, man kann mit vielen Zahlen und mit ein paar Namen schon automatisiert Sportmeldungen erstellen. Das andere Thema, was ich mitbekommen habe, ist das Thema Wetter. So, jetzt denken wir das Ganze aber mal ein bisschen weiter. Wie reagiere ich denn zukünftig auf sowas, weil am Ende des Tages habe ich nicht mal mehr als PR-Verantwortlicher eine Redaktion, die ich wirklich anschreiben kann.
Also ich glaube, auch das Thema Medienarbeit, was du hier ansprichst, wird sich, glaube ich, wahnsinnig verändern nochmal. Und zwar, das hat aber auch so ein bisschen natürlich auch mit dem Wandel der einzelnen Medien zu tun. Also ich habe mit mehreren Medienleuten gesprochen und auch in Deutschland und auch die sprachen davon, dass bei ihnen auch schon ein Großteil automatisiert läuft. Also es ist nicht nur mehr eine Geschichte, die rein in den USA läuft, sondern auch in Deutschland und auch hier in Stuttgart gibt es auch schon Lösungen, die ganz klar auch in den Medienhäusern eingesetzt werden. Ich glaube nicht, dass es sich nur auf Sportbörse irgendwann oder Wetter begrenzen wird, wo es relativ einfach ist, sondern ich gehe auch davon aus, dass auch beispielsweise viele auch lokale Nachrichten irgendwann automatisiert geschrieben werden. Davon gehe ich aus. Ich gehe irgendwann davon aus, dass wir ja eine Nachrichten haben, ganz kurze Informationen haben, die wirklich, wo die Menschen vielleicht nochmal drüber gucken, aber ansonsten das Ding automatisiert durchläuft und Medien sich aber stärker im ganzen Bereich, das ist ja auch gerade so eine Diskussion über das Thema Meinung, über das Thema Einschätzungen, Beurteilungen in dem Bereich stärker fokussieren und da ihren Wert rausziehen. Das heißt, dieser automatisierte Journalismus wird sicherlich auch irgendwann eher in den Online-Bereichen bleiben und zwar da kostenlos zur Verfügung stehen, während die anderen Bereiche immer stärker hinter eine Paywall wandern werden, weil die dann das jeweilige Medium ausmachen. Also das hat natürlich für uns PR-Leute die Bedeutung natürlich, dass wir sicherlich in vielen Bereichen wird es immer schwieriger sein, überhaupt reinzukommen. Also heute, wo man noch sagt, okay, ich habe da jetzt mal, so wie ich es ja auch gelernt habe und auch immer wieder erfahre, jetzt habe ich beispielsweise eine Pressemitteilung, beispielsweise so jetzt zum neuen Buch von mir und ich gehe damit ran an ein Fachmedium ran und sage, du, ist es nicht was für euch, darüber zu berichten? Ich glaube, das wird sehr, sehr spezifisch sein. Es wird also Medien geben, die diese Bereiche gar nicht mehr haben werden oder nur noch in einzelnen wirklich, sagen wir mal, vielleicht übergeordneten, relevanten Bereichen haben. Andererseits muss man ganz klar auch hier die unterschiedliche Geschwindigkeit sehen. Es gibt sicher Medien, die über das Thema Automatisierung sehr stark arbeiten werden und sagen, okay, wir haben hier so eine bestimmte Ressource, die wir aber dann individuell bespielen, weil das sind unsere Aushängeschilder. Und es gibt sicherlich andere Medien. Und das glaube ich sehr stark auch in der Fachbranche, ja, also gerade im Fachmedienbereich, wo das ganze Thema der automatisierte Journalismus sicherlich nochmal 10 Jahre dauern wird. Also ich glaube, dass wir hier eine Veränderung haben, der unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben. Das ist sicherlich was ganz anderes im Tagesjournalismus, als wenn wir über Fachmedien sprechen würden. Ich glaube, da ist ein ganz anderer Weg. Und also das ist auf jeden Fall auch, was ich zurückbekomme, wenn ich gerade mit Vertreterinnen und Vertretern gerade in solchen Medienhäusern spreche, die Frage, wo geht's denn bei euch denn hin? Und da hat man genau eigentlich diese zwei Entwicklungen, die einen sagen, automatisiert, Chatbots, alles Mögliche automatisiert, wo man irgendwann nicht mehr weiß, spreche ich mit einem Menschen oder mit einer Maschine oder auf der anderen Seite hast du Leute, die sagen, nee, das ist bei uns weit weg.
Es ist ja das, was wir gerade beschrieben haben, das Thema automatisierter Journalismus ist für mich wieder so ein Puzzlestück in dem großen Thema Deutungshoheitsverlust. Gehst du in deiner Strategie da auch von aus, dass dieser Deutungshoheitsverlust eine Rolle spielt und man sich vielleicht daran echt einfach gewöhnen muss?
Also ich glaube, der Verlust einer Deutungshoheit hat schon seit vielen Jahren eingesetzt. Und zwar das große Thema war das Social Web. Plötzlich haben sich Nutzerinnen, Leser, Zuschauerinnen, die ganzen haben sich plötzlich von bisher passiven Konsumenten von Informationen haben sich plötzlich zu Sprachrohren entwickelt. Also man nennt es gerne Prosumer, also eine Mischung aus Produzent von Informationen und Konsument. Das heißt Leute, die gesagt haben, ich nehme die Sache nicht mehr nur klaglos wahr, die Informationen, die ich da bekommen habe, sondern ich äußere mich dazu. Und ich verteile sie selbst und ich nutze meine eigenen Medien. Und das war jetzt der Beginn, dass auch die Journalistinnen und Journalisten oder generell Medien natürlich einen Teil ihrer bisherigen Deutungsmacht, die sie hatten, und überhaupt auch ihre Rolle als Themenbestimmer verloren haben. Und auf jeden Fall einen Teil eingebüßt haben und nur noch einer von vielen sind. Das merkt man beispielsweise auch bei der Bedeutung von diesem ganzen Thema Empfehlungsplattformen. Wenn du, Jens, morgen dir überlegst, welches Hotel nutze ich in Köln bei meiner nächsten Reise, wenn ich nach Köln fahre, dann ist es selten so, dass du rumfragst oder auf irgendwelchen Webseiten rumsurfst, sondern du wirst über die berühmten Portale gehen, die eine riesengroße Macht bekommen haben, jetzt mal ohne Wertung, und wirst dir da von Booking.com, TripAdvisor, Airbnb und Ähnliches ein Hotel empfehlen lassen. Und es ist nicht mehr, weil irgendjemand jetzt PR gemacht hat, auf einer Zeitungsseite oder auf dem Online-Bereich eines Mediums einen Beitrag publiziert hat. Den wirst du bis dahin schon wieder vergessen haben, heute durch die Fülle an Informationen. Das heißt erstmal, wir Nutzerinnen und Nutzer sind mächtiger geworden, weil wir plötzlich Informationen auch selbst uns äußern können. Wenn du morgen unzufrieden irgendwo bist, dann wirst du dich äußern dazu. Diese Macht, diese Meinungsmacht ist erstmal da bei unseren Menschen, bei uns als Menschen, als normale Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ist erstmal so diese erste ganz, ganz große Veränderung im Medienbereich, im Vergleich zum Medienbereich, die bisher dies bestimmt haben, was in den Köpfen der meisten Menschen vor sich geht. Und der andere große, große Veränderung, die jetzt natürlich stattfindet, ist gerade so Stichwort Markenbotschafter, Corporate Influencer und Ähnliches, dass natürlich auch immer stärker auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens, einer Organisation sich äußern und immer stärker auch die Inhalte, die Bedeutung, die Relevanz, die Sympathie einer Organisation mitbestimmen auf diese Weise. Dieser Deutungsverlust, den ich gerade sehe, der ist wirklich in den letzten Jahren losgegangen. Ich gehe davon aus, dass diese Entwicklung, die kann man kaum stoppen. Wir merken selbst, jeden Tag erscheint irgendwie eine neue Plattform, wo man sich wieder äußern kann, wo man wieder seine Meinung äußern kann. Ich sage immer, es gibt zu jedem Thema heute, was auch immer, gibt es eine Community, wo sich auch eine sehr starke Macht bilden kann. Egal, ob du jetzt ein Hundebesitzer bist oder ob du jetzt ein Parfumliebhaber bist oder wie auch immer, du findest überall deine passenden Netzwerke und kannst dich dazu äußern. Diese Macht der Menschen, auch verbunden mit der Gefahr des Missbrauchs davon Macht, das ist einfach sichtbar und die hat sehr, sehr stark an dem klassischen Bild, was man in den Medien hatte, da gibt es einen Absender, da gibt es einen Mittler und da gibt es eine Empfängerin, einen Empfänger, der hat sehr stark daran genagt. Das heißt nicht, dass es es nicht mehr gibt, aber eine Medienvertreterin, ein Vertreter ist halt heute nur noch einer von vielen, ja, Mitentscheidern über Informationen und nicht mehr der Einzige.
Ich habe tatsächlich vor Beginn dieses Interviews eine Frage als Schlussfrage gehabt, die darauf abzielte, ob du eine Idee für die Medien- und Kommunikationsentwicklung der nächsten 10 Jahre hast. Jetzt nach diesem Interview würde ich sagen, ich reduziere mal den Zeitraum auf die nächsten 5 Jahre. Können wir oder kannst du oder gibt es überhaupt noch die Option zu sagen, was wird in den nächsten 5 Jahren passieren, oder ist das schon viel zu langfristig gedacht und ist mittelfristig schon nur noch ein Jahr?
Das ist eine super, super gute Frage. Gerade wenn man auch über Strategien spricht. Jeder von uns, der mal gelernt hat, eine Strategie zu entwickeln oder ein Konzept zu entwickeln, da hieß es immer, wir sprachen immer von dem Begriff der Mittel- und Langfristigkeit. Ne? Also das heißt, du hast ein Konzept entwickelt und dann sagt es, das sollte jetzt schon mal die nächsten 3 bis 5 Jahre halten. Das heißt, alles gesamte strategische Denken war eigentlich immer auf die mittel- und langfristige Aussicht gemacht. Und heute ist dieser Begriff, dieser Mittel- und Langfristigkeit, den stelle ich mal ganz groß in Frage. Und auch wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen darüber spreche, wir kommen immer wieder zu dem Punkt zu sagen, heute zu wagen, was in 3 bis 5 Jahren passiert, konkret, ist unglaublich schwer. Wir können sagen, dass sich die Welt der digitalen Medien weiter verstärken wird. Da brauche ich nur eine jüngere Generation reingucken und einfach den ihren Medienkonsum angucken. Also wenn ich jetzt heute gucke, wie viel nutzen, sagen wir 50 plus, da kann ich mir sowas wie eine ARD, ZDF Online-Studie angucken. Und wie stark nutzen die digitale Medien? dann ist es natürlich deutlich geringer, als wenn ich jetzt mal eine Generation Z oder Y oder wie sie alle heißen, reingehe. Da ist natürlich, da sprechen wir für das Doppelte, die dreifache Zeit. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht, es ist nicht gewagt zu prognostizieren, dass die digitalen Medien weiterhin in Bedeutung gewinnen werden. Was für Medien dadurch sich durchsetzen werden? Keine Ahnung. Weil ich meine, man braucht sich jetzt nur gerade die Entwicklung bei einer Plattform wie TikTok angucken. Man braucht sich jetzt nur mal zurückgucken, über was hat sich in den letzten Jahren verändert. Wenn ich heute über die dominierenden Medien, sagen wir auch im sozialen Bereich spreche, dann sind im Social-Bereich, gerade ist es halt sehr stark Instagram, sehr stark TikTok, sehr stark LinkedIn. Wenn wir jetzt 5 Jahre zurückgehen, dann haben wir weder über TikTok noch über LinkedIn jemals gesprochen. Die gab es zwar schon, aber auf einer ganz, ganz geringeren Ebene. Und auch selbst Instagram war auf jeden Fall in Deutschland noch nicht in der Bedeutung, wie sie heute hatte. Wenn ich gleichzeitig aber wiederum Medien gucke an wie einen E-Mail-Newsletter. Ne? Die erste E-Mail wurde 1971 versendet. Das heißt, nächstes Jahr sind es trocknet 50 Jahre. Und trotzdem hast du da gerade wieder einen Relaunch, eine Wiedergeburt, eine ähnlich wie bei Podcasting ist es gerade das große Thema, was hier wieder hochgeploppt ist. Ne? Also es ist unglaublich schwer zu sehen. Ich gehe davon aus, einfach, und das ist so das, was man, glaube ich, klar prognostizieren kann, unsere Zielgruppen werden sich noch weiter zerfasern. Wir werden, jede Zielgruppe wird noch stärker ihr eigenes Medium und damit auch ihre eigene Ansprache benötigen. Das ist die riesengroße Herausforderung. Und wir werden immer stärker auch in die Unternehmen gucken müssen. Wen haben wir da als Kollegin, als Kollegen? Wie können wir gemeinsam nach außen kommunizieren? Die Bedeutung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin als Multiplikatorin, als Kommunikator wird extrem zunehmen. Davon gehe ich 100% sicher aus. Aber welche Plattformen das dann sind oder ob wir vielleicht irgendwie zum Punkt kommen, dass wir sagen, wir sprechen eigentlich hier von einem Art digital Burnout und sagen, das ganze Digitale geht mir furchtbar jetzt an die Seele, was ja auch schon heute zum Teil ist. Oder ich fühle mich total überfordert angesichts diesen ganzen Information Overload. Ne? Das ist genauso sichtbar. Und da irgendwo dazwischen zu finden. Also ich glaube, wir werden eine sehr gespaltene Gesellschaft haben von Leuten, die da sehr stark involviert sind und andere, die sich überfordert fühlen. Und ob das mit den Generationen irgendwann ausstirbt, das wird die Zeit sagen. Aber du siehst schon einen klaren Blick, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren passiert, wage ich nicht. Weil da habe ich in den letzten 3 bis 5 Jahren gelernt, dass sich da so viel getan hat, was ich nie hätte voraussehen wollen und können.
Dominik, das war ein perfektes Schlusswort, wie ich finde. Und am Ende dieses Podcasts ist es üblich, in Zeiten von Corona vor allen Dingen eins zu wünschen. Bleib gesund insgesamt, aber trotzdem ganz herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Stuttgart.
Du, auch dir, bleib gesund, pass gut auf dich auf. Schön Distanz wahren, schön Maske tragen und dass wir uns irgendwann in Beizeiten auch wieder alle sehen können, ohne dass wir irgendwelche Bedenken dabei haben. Und denn ohne Gesundheit brauchen wir auch keine Kommunikation, ne?
Der Medienrot Podcast, powered by Landau Media.